Steh uns bei. Wir machen Druck und Klimapolitik verständlich. Wir sind eine Gruppe von JournalistInnen, AktivistInnen, WissenschaftlerInnen und PolitikberaterInnen, die den Entscheidungsträgern in der Politik und der Wirtschaft in Deutschland auf die Finger schauen. Unser Ziel ist es, die Klimathemen der Woche für euch verständlich und durchschaubar zu machen. Heute mit dabei
David Wortmann, Politikberater und Unternehmer. Hallo.
Ich bin Dino Steinmetz, Klimaaktivist unter anderem bei Fridays for Future.
Und ich bin Valerie Höhne, Redakteurin beim Spiegel und gerade in Elternzeit. Diese Woche haben wir folgende Themen. Das erste Thema ist, kommt die Abwrackprämie für E-Autos? Das war ein Gutachtenvorschlag aus dem Verkehrsministerium. Und wir möchten einfach darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, ob das realistisch ist und ob das kommen könnte. Dann möchten wir über die Wahl des Jahres sprechen, die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, auch genannt kleine Bundestagswahl, und was sie für das Klima bedeutet. Und wir möchten über das G7-Außenministertreffen ab Donnerstag in Schleswig-Holstein sprechen. Wie sieht die bisherige Klimabilanz von Außenministerin Baerbock aus? Das ist ja so ein Thema, was sonst nicht so sehr beleuchtet wird. Lasst uns doch gleich mal mit dem ersten Thema beginnen.
Ja, wir müssen das Thema wahrscheinlich so ein bisschen auch wieder einkassieren, weil nämlich, während wir uns hier vorbereitet haben, die Nachricht durchsickerte, dass dieser Vorschlag, wie er jetzt in den Medien so präsentiert worden ist, vor allen Dingen durch das Handelsblatt, schöne Grüße an Katrin Witschkin hier raus, nicht so realisiert werden. Der Vorschlag, der jetzt diskutiert worden ist, war nämlich der folgende, dass es eine große Abwrackprämie geben soll, dass im Prinzip Verbrennermotoren abgeschafft werden sollten und dass es ein großes, großes Subventionsprogramm geben sollte für Elektroautos. Aber lass uns das Ganze vielleicht mal ein bisschen nochmal einordnen und einsortieren, um hier den Kontext auch nochmal zu geben. Es sollte ja ein Klimaschutz-Sofortprogramm geben von Seiten der Bundesregierung, was eigentlich zu Ostern präsentiert werden sollte. Rein aus Kapazitätsgründen haben das die Ministerien nicht geschafft. Und jetzt ist es aber immer noch so, dass jetzt die Ministerien ihre Vorschläge aktuell vorstellen, was sie denn erreichen wollen, um die Klimaschutzziele der Bundesregierung, wie sie auch im Koalitionsvertrag vorgelegt worden sind, erreicht werden können. Und dazu hat unter anderem das Verkehrsministerium eine Liste von 54 Maßnahmen vorgelegt. Und einer dieser Maßnahmen war dann diese Abwrackprämie. Und dieses Papier ist dann, diese Vorschlagsliste ist dann in den Medien gelandet, vor allem beim Handelsblatt, bei den Kolleginnen und Kollegen dort. Und die haben dann sofort darüber berichtet, dass jetzt der Minister, der FDP-Minister, ein großes Subventionsprogramm für Elektroautos auflegen möchte.
Und kannst du das nochmal auch für unsere Hörerinnen und Hörer einfach nochmal erklären? Also dieses Gutachten, war das ein Gutachten des Ministeriums oder war das ein Gutachten, was sozusagen schon den Stempel von Wissing drauf hatte, so ja, so wollen wir es machen?
Also das eine sind die Vorschläge, die aus den Ministerien heraus erarbeitet worden sind oder gerade in der Erarbeitung sind. Und das andere ist ein Gutachten des Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministeriums. Die haben externe Institute wie Prognos und andere beauftragt, doch mal durchzuschauen, wie klimawirksam sind denn eigentlich diese Vorschläge, die jetzt von den Ministerien vorgelegt worden sind. Und das heißt, das ist dieses Gutachten des Bundeswirtschaftsministeriums, denn der Vizekanzler Habeck hat ja auch die Rolle als Klimaschutzminister auch zu schauen, dass alle anderen Ministerien auch ihren Beitrag leisten. So, und um das so ein bisschen noch abschätzen zu können, wie wirksam sind denn überhaupt diese Maßnahmen, wurde dann dieses Gutachten dann gemacht. Und dabei kam halt heraus, dass für die Förderung von Elektromobilität, was an sich ja eine gute Sache ist, darüber können wir auch gleich nochmal sprechen, wir wollen das ja auch alle, aber eben dann aus dem Ministerium heraus dieser Vorschlag da war, eine große Abwrackprämie ins Leben zu rufen. Das wäre ein Subventionsprogramm von über 70 Milliarden Euro gewesen. Mhm. Hätte aber ungefähr die Klimawirksamkeit gehabt von, ich glaube, das waren jetzt 4 Millionen Tonnen ungefähr CO2-Einsparung pro Jahr, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Letzter Satz kurz dazu. Die Einführung des Tempolimits, so hat es dann die DUH nämlich dann ausgerechnet, hätte nämlich ungefähr 9,2 Millionen Tonnen CO2-Einsparung gebracht. Also ein paar Schilder aufstellen wäre billiger gewesen und doppelt so klimawirksam gewesen als jetzt diese 70 Milliarden.
Also wir wollten ja eigentlich nicht mehr über das Tempolimit sprechen, aber ich muss doch noch mal ganz kurz sagen, irgendwie wird seit Jahren so von allen Seiten gefühlt gesagt, das ist eine Symboldebatte, sowohl von der FDP, aber ich habe das auch schon von Grünen gehört, auch schon vor Jahren. Ja, eine Symboldebatte, genau wie die Inlandsflüge. Also wenn alles Symboldebatten sind, was machen wir denn dann hier überhaupt? Also das verstehe ich irgendwie nicht. Ich finde, das ist keine Symboldebatte.
Absolut. Ich glaube, man merkt einfach total stark gerade, wie sehr es darum geht, dass man wirklich eine hohe Zahl von Mittel bis einigermaßen effektiven Maßnahmen tatsächlich umsetzt. Also du hast diese Liste angesprochen, die im BMWK rumgeflogen ist, die das Handelsblatt auch bekommen hat. Da geht es halt wirklich darum, dass irgendwie Dutzende und nochmal Dutzende von Maßnahmen nacheinander umgesetzt werden. Und wenn man sich jede dieser Maßnahmen als Einzelmaßnahme anschaut, dann ist es gar nicht mal so falsch, die als symbolisch zu bezeichnen, weil in so einem Gesamtverhältnis ist tatsächlich nicht so riesige Mengen sind, dass man sagt, okay, das ist jetzt der große Sprung, aber wir brauchen dann unglaublich viele Maßnahmen davon. Also ich glaube, das ist das Große. Aber um vielleicht nochmal zu diesen E-Autos zu kommen, also 73 Milliarden Euro. Ich glaube, das ist der Punkt, wo dieses Skandalhafte daraus wurde. Weil 73 Milliarden Euro, das ist, was sich praktisch alle Leute, die Klimapolitik in Deutschland machen, seit Ewigkeiten wünschen, womit man unglaublich viel machen könnte. Und das praktisch in irgendeine Form von Abwrackprämie zu stecken, das ist natürlich diese Ironie, weil das ist ja was, wo eigentlich alle uns sagen, Abwrackprämien sind, wie man sich jetzt auch ausrechnen konnte, einfach nicht effektiv.
So, genau. Aber wir müssen ja jetzt nicht ins allgemeine Schimpfen jetzt übergehen, denn so kommt es ja auch jetzt nicht. Ne? Genau. Also der FDP-Minister hat es ja dann auch entsprechend heute am Tag der Aufnahme im Deutschlandfunk dann auch wieder einkassiert. Vor allen Dingen, weil ja auch Kritik kam. Die kam ja von der NGO-Szene, weil sie genau das gesagt haben, Linus, das ist nicht effektiv, was hier gemacht wird. Es kam aber auch aus der SPD heraus. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Detlef Müller, der übrigens Lokomotivführer ist, der hat gesagt, steckt das Geld doch bitte lieber in die Bahn hinein. Und natürlich auch von den Grünen, aber auch von der FDP. Und da kam doch ganz schön starke Kritik, die sicherlich auch hinter den Kulissen noch sehr viel deutlicher gewesen ist. Weil wofür soll denn die FDP stehen, wenn jetzt hier auf einmal jetzt ein Subventionsprogramm vorgelegt wird, was ja eigentlich im Wahlprogramm der FDP sogar ausgeschlossen worden ist, dass es so etwas wie eine Abwrackprämie geben sollte. Ja, insofern war es halt nur Konsequenz, dass Wissing quasi das eigene Papier aus dem eigenen Hause auch wieder zurückgepfiffen hat. Aber es sagt
die Frage ist ja schon so ein bisschen, wie sowas passieren kann, weil Habeck hat ja gestern auch gleich gesagt, dass diese Liste nicht abgestimmt ist, aber sie ist ja offenbar trotzdem vom Verkehrsministerium übermittelt worden ans Wirtschaftsministerium und das ist ja schon auch ein Vorgang.
Also ich finde es total legitim, weil ich meine, das Wirtschaftsministerium hat ja die Aufgabe, ja durch diese externen Gutachter zu analysieren, wie effektiv sind denn diese Maßnahmen. Klar, da muss sowas natürlich auch übermittelt werden. Und dann wäre eher dann die Fragerichtung der Journalisten dann auch. Ich meine, Katrin Witschit heute jetzt nicht hier am Tisch, aber du kannst vom Handelsblatt, aber du kannst es vielleicht auch aus der Perspektive des Spiegels auch mal beantworten, Valerie. Vielleicht hat die Presse auch ein bisschen mehr daraus gemacht, als es eigentlich gewesen ist.
Also ich möchte jetzt nicht irgendwie die KollegInnen vom Handelsblatt denen irgendwie ein Brett vor den Mund hauen. Aber was ich sagen kann, ist, wie sowas bei uns läuft, wenn wir sowas kriegen oder bei mir persönlich. Ich schaue mir das dann an und dann muss ich ja erstmal feststellen, so wie relevant ist das. Ich kann das zum Beispiel mal festmachen an so einem Brief, den grüne Basismitglieder geschrieben hatten. Und das war so ein Brief und da stand drin, Habeck und Baerbock sollten gemeinsam die Kanzlerkandidatur übernehmen, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und das waren irgendwie 12 Leute und alle waren nicht besonders wichtig. Und RND hatte darüber berichtet und dann habe ich eine Antwort, genau die Antwort habe ich bekommen darauf. Und das war so, das war ein ganz interessanter Vorgang, weil diese 12 Basismitglieder natürlich nicht wichtig waren, aber die Antwort, die ich dann irgendwie bekam, die ist natürlich schon, die hat es relevanter gemacht, weil der Vorstand darauf reagiert hat. Und das habe ich dann auch als Meldung gemacht. Weil das fand ich dann eine Fallhöhe, das kann man machen, fand ich. Und so ein Gutachten aus so einem Ministerium muss man natürlich immer, würde ich auch immer machen, ne? Man muss das natürlich irgendwie richtig einhängen, weil ich weiß jetzt nicht, ob das kann ich jetzt nicht sehen. Aus dem Handelsblatt-Artikel klingt das so, als sei das ein Vorschlag von Wissing gewesen. Und nicht nur aus dem Hause Wissing, sondern von Wissing. Ja. Und das ist halt die Frage, wie konkret das schon war.
Ja, wobei ich glaube auch in dem Fall, das hat ja so eine gewisse Eigendynamik ja auch in den letzten 24 genau. Stunden ja dann auch dann entwickelt. Und diese Eigendynamik ist ja auch deswegen entstanden, weil es ja eigentlich total überraschend ist. A, FDP-Minister, der schlägt Subventionen vor. Ja. B, jetzt auch im Bereich Elektromobilität, wobei da hat sich die FDP ja auch sehr stark bewegt. Wir alle wissen aber auch noch, dass die FDP sich sehr, sehr, sehr stark auch in den letzten Jahren für das Thema Wasserstoff im Privatverkehr ja auch ausgesprochen hat und eigentlich damit auch immer impliziert hat, ja, das muss technologieoffen bleiben und das genau. kann jetzt nicht alles immer nur in Richtung Elektromobilität auch gehen. Wobei eigentlich der Markt zu dem Zeitpunkt damals schon entschieden hat, dass im privaten Autoverkehr die Elektromobilität eigentlich sehr viel effizienter ist als ein Wasserstoffauto. So, und das hat ja diesen Kontext ja auch gehabt.
Also dann, die Fallhöhe ist ja da. Nee, das ist absolut. Ne? Das sind irgendwie Milliarden und Subventionsprogramm und Elektromobilität, FDP, das passt ja alles zusammen. Also das würde ich schon sagen, dass das ist auf jeden Fall ein Vorgang, den man auch berichten muss. Er wurde ja jetzt sehr schnell wieder eingefangen. Und ich glaube, das ist sowas, was dann zeigt, selbst wenn Wissing das hätte wollen können, weil wir hatten ja auch schon mal über Wissing gesprochen und Linus, ich glaube, du meintest auch, dass es auch überraschende Seiten an ihm gibt, ne?
Ja, also ich muss sagen, also sowohl Wissing, glaube ich, als auch aber vor allem das Thema Elektromobilität sind in der klimapolitischen Debatte, glaube ich, ziemlich unverstanden. Weil bei Wissing ist es einfach so, der hat vorher nicht riesige Merkmale irgendwie in der Verkehrspolitik. Das ist kein Mobilitätspolitiker schon immer gewesen. Ist auch irgendwie jetzt nicht ein Klimaexperte. Und deswegen können wir ihn immer nicht so richtig einschätzen, was er will. Und er hat auch einfach, und das dürfen wir auch nicht vergessen, der hat ein Ministerium unter sich, das über Jahrzehnte war das Ministerium, das nur CSU geführt war, wo alle Leute praktisch, die irgendwie in politischen Positionen sind, eine ganz klare so Söder-nahe Linie. Im Grunde genommen, nicht Söder, sorry Gott, Scheuer. Nahe Linie. Man vergisst ihn schon wieder. Also das ist, glaube ich, das Ministerium, das da zugrunde liegt. Aber ich glaube, zur Frage irgendwie, was sind E-Autos und wieso sind E-Autos vielleicht gar nicht mal zwingend gut, aus meiner Perspektive zumindest, ist es halt so, dass einfach nur mit einem anderen Antrieb fahren bedeutet ja nicht Klimaneutralität, sondern E-Autos sind im Grunde genommen ein riesiger Aufwand und auch in der Produktion unglaublich klimaintensiv. Die sind immer noch weitaus besser, kann man gar nicht bestreiten, natürlich als irgendwie Diesel- oder Benzinautos. Aber es ist halt natürlich so, dass perspektivisch, und das sagen im Grunde genommen auch alle Studien und Prognosen, wenn wir wirklich auf 1,5 Grad kommen wollen noch oder möglichst nah daran kommen wollen, müssen wir nicht nur E-Autos schaffen, sondern wir müssen eben auch die Gesamtzahl der Autos verringern. Also das ist eben diese unschöne Wahrheit, die oft nicht ausgesprochen wird. Es braucht mehr als nur E-Autos, es braucht auch weniger Autos auf den Straßen. Und eine Abwrackprämie bewirkt natürlich genau das Gegenteil und konterkariert das total.
Aber das ist ja auch was, was die Grünen nicht aussprechen, oder?
Ach, das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also wir haben ja ein Ziel im Koalitionsvertrag drin stehen, dass wir 15 Millionen Autos auf Elektrobasis bis 2030 auf den Straßen haben wollen.
Ist das denn erreichbar?
Das ist weit weniger, als wir Verbrennungsautos haben. Und es ist natürlich erreichbar, wenn die Ärmel hochgekrempelt werden und wenn jetzt auch wirklich tatsächlich alles passiert. Also es kann natürlich auch scheitern, ja.
Okay,
aber die Frage, die ja gerade im Raum stand, genau. Da kam auch so ein bisschen diese Kritik Richtung Elektroautos. Natürlich brauchen wir Elektromobilität. Natürlich brauchen wir Elektroautos auch. Es ist ja nicht so, dass wir Autos jetzt nicht bräuchten. Und natürlich, ja klar, ist die Aussage auch richtig, dass Fahren auch mehr geteilt sein muss, dass ein Auto jetzt auch nicht nur mit einer Person, die jetzt 50 Kilometer pendelt, jetzt notwendigerweise so effizient jetzt ausgenutzt ist. Nein, da sollten 3, 4 Leute mit drin sitzen. Ja, es gibt Ridesharing, es gibt Carsharing, aber auch das sind Elektroautos oder auch Elektrobusse und so weiter und so fort. Das ist, natürlich brauchen wir diese Entwicklung, ganz klar. Und wir brauchen auch die Automobilhersteller, die das machen. Wir brauchen aber insbesondere auch, und das fehlt mir zum Beispiel so ein bisschen in der Debatte, eigentlich den Hochlauf auch der Ladeinfrastruktur. Denn das, was wir aktuell fördern, es gibt Förderprogramme für Ladeinfrastruktur, die ist aber vor allen Dingen auf öffentliche Ladepunkte ausgerichtet. Also an der Autobahn, eine Schnellladesäule beispielsweise oder irgendwo in den Städten sind die teilweise dann auch dann schon zu sehen. Aber das reicht nicht aus, denn die Kenner wissen, dass 70-80% der Ladevorgänge eigentlich entweder zu Hause stattfinden oder irgendwo am Arbeitsplatz stattfinden. Und da findet zu wenig an Förderung oder an Ermöglichung statt, dass diese Ladeinfrastruktur auch tatsächlich gebaut wird. Also ich glaube, in diese Richtung muss diese Diskussion auch gehen. Und ganz klar, was ja, wir brauchen Elektroautos.
Aber David, findest du denn dieses Programm, hättest du das gut gefunden, wenn jetzt 10.700 Euro da subventioniert hätten.
Nein, ich hätte es nicht gut gefunden. Also nicht, weil ich jetzt gegen Elektromobilität wäre. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, das wäre ein Fehlanreiz einfach gewesen, weil das natürlich auch vor allen Dingen auch, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, natürlich auch diejenigen ja ganz klar bevorteilt hätten, die ohnehin das Geld hätten, sich ein Auto zu kaufen. Wenn man sich den Automarkt heute auch anschaut, wir haben Lieferfristen von 12, 18 Monaten. Das heißt, es mangelt nicht an der für Elektroautos, es mangelt nicht an der Nachfrage im Markt, um Autos, um Elektroautos zu kaufen. Mhm. Das würden dann einfach die Hersteller einfach mal oben drauf packen als Preis. Also Tesla hat ja jetzt aufgrund dieser langen Lieferfristen einfach mal den Preis um 8.000 Euro erhöht, weil das ist gerade machbar.
Ich glaube, das Grundargument, wie kommen da aus einer anderen Richtung, aber ich glaube, wir enden in etwa bei denselben Schlüssen, David. Und zwar, ich glaube auch, dass diese Debatte zeigt uns im Grunde genommen nur immer noch, wie missverstanden Mobilitätsdiskussionen mit Bezug auf Klima sind in Deutschland, weil es halt eben nicht einfach so ist, wir tauschen alle Autos mit E-Autos aus. Ich glaube aber wirklich, dass wir uns fragen müssen, wann kommen denn tatsächlich die wirklich maßgebenden großen Schritte, die die Automobilindustrie motivieren.
Also stellen wir nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal die Aufgabe, sich Gedanken zu machen, was man mit 73 Milliarden Euro denn machen kann. Die Summe steht jetzt einfach mal im Raum und ich glaube, jetzt können einfach mal alle mal den Verkehrsminister mal anschreiben und wünschen, was man jetzt mit diesem Thema machen kann.
Und wir kommen zu Nordrhein-Westfalen. Am Sonntag wird dort gewählt. Und es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU. Im Moment führt Hendrik Wüst das Land noch nicht besonders lange, erst seit Armin Laschet den Ministerpräsidentenposten abgegeben hat. Wenn NRW wählt, nennt man das auch die kleine Bundestagswahl, weil es 13 Millionen Wahlberechtigte sind. In dem Land leben 18 Millionen Menschen. Das ist das größte Bundesland in Deutschland und ist einfach unheimlich wichtig. Und wir wollen uns nochmal anschauen, was das für die Klimapolitik bedeutet. Aus meiner Sicht erstmal nicht nur Gutes, was aber auch daran liegt, dass sowohl Sozialdemokraten als auch CDU bislang sich nicht als besondere Klimaschützer hervorgetan haben. Beide Parteien nicht, aber eine von diesen beiden Parteien wird das Land künftig führen. Darum vielleicht mal die Frage an euch, was denkt ihr denn, was würde es wirklich bedeuten, wenn Wüst jetzt abgewählt würde? Oder Thomas Kutschaty ist der Spitzenkandidat der SPD. Würde das viel ändern, wenn Kutschaty jetzt künftig Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wäre? Vielleicht Linus, an dich erstmal die Frage, du guckst schon so.
Ja. Ich gucke schon zweifelnd, weil wir im Grunde genommen erlebt haben, man kann ja so ein bisschen einen Blick in die Geschichtsbücher werfen und gucken, was war denn eigentlich vor Armin Laschet. Vor Armin Laschet hatten wir tatsächlich eine rot-grüne Koalition in NRW und das war jetzt auch nicht um Längen besser als das, was gerade in den Wahlprogrammen von CDU und SPD steht. Da gab es auch Tagebau. Ausweitungen und da gab es auch eben, wie gesagt, Dörfer, die zerstört wurden im Rahmen der Energie- und Kohlepolitik in NRW. Das heißt, im Grunde genommen, wenn man die Wahlprogramme jetzt vergleichen würde, würde ich schon sehr klar sagen, wenn ihr nur CDU oder SPD wählen könntet, dann wählt nicht CDU, so. Aber also aus meiner ganz persönlichen Perspektive. Aber ich würde jetzt trotzdem nicht für die SPD in den Klimawahlkampf in NRW gehen zumindest. Einfach weil die politische Kultur in gerade irgendwie diesen industriepolitischen Kreisen der SPD immer noch eine ist, die wirkt wie aus dem 19. Jahrhundert. Also dann geht es irgendwie darum, dass diese alte Kohlearbeiterpartei und diese Kohlearbeiterstrukturen irgendwie erhalten bleiben müssen. Und da ist ganz wenig Blick in die Zukunft. Das sieht man auch bei zum Beispiel diesen unterschiedlichen Fragen zu Gasversorgung und Co. Also jetzt Hendrik Wüst, habt ihr ja auch mitbekommen, hat jetzt gesagt, praktisch wir müssen die Industrie priorisieren in der Gasversorgung. Die SPD ist da jetzt zum Beispiel nicht mitgegangen, hat es bewusst nicht bespielt. Aber niemand sagt, wir müssen jetzt rausgehen vom Gas überhaupt und wir müssen es ganz, ganz schnell machen, außer den Grünen. Und ich glaube, das beschreibt so ein bisschen die politische Kultur, dass dieser Zukunftsblick nicht gegeben ist. Aber ich weiß auch nicht, wie ihr die SPD gerade lest. Mich überzeugt das gerade alles nicht so richtig.
Also, wir haben ja anders als in Schleswig-Holstein tatsächlich auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen dieser beiden Spitzenkandidaten, weil es war ja mit dem Amtsbonus von Daniel Günther, wir hatten letzte Woche drüber gesprochen und jetzt haben wir die Ergebnisse inzwischen ja, die CDU hat gewonnen und die Grünen haben auch unglaublich stark zugelegt in Schleswig-Holstein. Da ist die Ausgangslage natürlich jetzt ein bisschen anders in Nordrhein-Westfalen. Und natürlich muss man ganz klar festhalten, dass der SPD-Spitzenkandidat da schon auch deutlich weiter ist. Die CDU, muss man wissen, hat gemeinsam mit der FDP nicht viel gemacht in den letzten Jahren für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Sie haben sich zwar hingestellt und gesagt, dass Nordrhein-Westfalen Spitzenreiter ist im Bereich Windkraftanlagen, aber die allermeisten Anlagen sind noch zu rot-grünen Zeiten genehmigt worden und dann später erst gebaut worden. Es sind kaum Anlagen genehmigt worden, jetzt in den letzten Jahren innerhalb dieser CDU- und FDP-Regierungszeit. Das heißt, da ist nichts Neues substanziell eigentlich dazugekommen. Und ich stehe auch mit Windkraftunternehmern beispielsweise in Nordrhein-Westfalen in Kontakt, die da auch wirklich ein Lied von singen können. Jetzt hat kurz vor der Wahl hat Wüst dann, also jetzt gerade mal vor einer Woche noch, ein Aktionsprogramm für die krisenfeste Energieversorgung Nordrhein-Westfalens aufgelegt und da auch ganz viel natürlich über Gas gesprochen und viel zu wenig über den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da ist eigentlich dann Kutschaty als der Spitzenkandidat der SPD sehr viel deutlicher geworden. Der will beispielsweise, dass die Mindestabstände sofort weggehen im Bereich Windenergie. Der möchte Verfahrensbeschleunigung durch sogenannte Regionalstellungen, ja, also dass Regionalstellen Genehmigungen schneller erteilen. Er möchte auch, dass die Wasserstoffproduktion stark ausgebaut wird. Also insofern, ja, gäbe es da im Bereich der erneuerbaren Energien sicherlich sehr viel größere Unterstützer aktuell. Gut, aber man soll natürlich auch, selbst dann, wenn die CDU und die FDP auch weitermachen, dann müssen wir sie natürlich darauf festnageln, dass sie auch zu ihren Zielen auch stehen. Weil sie haben ja auch einiges umzusetzen, was von der Bundesregierung jetzt kommt.
Ich glaube, das wird sowieso interessant. Die Grünen stehen da ja im Moment bei 18%, werden also voraussichtlich drittstärkste Kraft. Und wenn die da auch so zulegen, die haben ja in NRW bei der vergangenen Landtagswahl ein ganz schlechtes Ergebnis gehabt, ist auch irgendwie so ein bisschen die Frage, ob man diese aus der Regierung raushalten kann, egal jetzt ob CDU oder SPD vorne liegen. Es könnte natürlich auch ein schwarz-grünes Bündnis geben, auch wenn Wüst es im Moment nicht will. Also da ist es ja auch noch nicht so ganz klar, würde ich sagen, wer tatsächlich mit wem regieren wird am Schluss. Und ich glaube, Kutschaty ist da natürlich auch noch wirklich so deutlich. Er hat einen Satz gesagt, der mir so im Gedächtnis geblieben ist. Er hat gesagt, man kann 400 Meter von einem Kohlekraftwerk leben, aber nicht 400 Meter von einem Windrad. Was ist das denn? Irgendwie so hat er es gesagt. Und da ist er natürlich, da ist er wesentlich deutlicher, ganz klar. Habt ihr Wüst denn in der vergangenen Legislaturperiode so ein bisschen als Blockierer wahrgenommen?
Naja, Wüst ist ja relativ frisch erst als Ministerpräsident dabei. Laschet war ja der Ministerpräsident und dann haben die ja dann diese Rochade ja auch vorgenommen. Laschet als Kanzlerkandidat, als gescheiterter Kanzlerkandidat und
Inzwischen
und Wüst hat dann, ich glaube, auch erst offiziell im Oktober oder so dann übernommen. Das heißt, so viel konnte er noch gar nicht machen. Also er ist natürlich schon so ein bisschen eine Erneuerung auch für die CDU. Er ist ein junger Ministerpräsident. Mhm. Es hat auch schon Bilder gegeben von Windkraftanlagen, die er dann bestiegen hat und hat dann natürlich auch entsprechend auch sich positioniert als jemand, der die erneuerbaren Energien auch voranbringen möchte. Aber er hat ja auch einen Koalitionspartner mit dem Minister Pinkwart, der ja, leider die FDP in Nordrhein-Westfalen ist ganz klar auch in diesen Wahlkampf auch hineingegangen, wirklich der Windenergie das Leben schwer zu machen. Mhm. Und mit dieser Legacy lebt natürlich die FDP, auch jetzt mit diesem Minister. Mhm. Ich war natürlich auch immer davor zu pauschalisieren. Ja, es ist nicht die FDP, es ist nicht die CDU und auch nicht die Grünen und so weiter und so fort. Man muss es tatsächlich auch in dem Handeln der einzelnen Personen auch festmachen. Aber Pinkwart war jetzt nicht unbedingt der allergrößte progressive Unterstützer gewesen. Laschet auch überhaupt nicht. Mhm. Ja, das hat sich so ein bisschen in seiner Rhetorik als Kanzlerkandidat dann nochmal geändert. So Wüst, den nehme ich das jetzt schon eher ab, dass er natürlich auch als etwas jüngerer Ministerpräsident, der so ein bisschen diese alte Rhetorik auch nicht mehr in sich trägt, da vielleicht ein bisschen progressiver auch ist. Aber er wird natürlich auch getragen von dem Rest seiner Partei. Und ich bin immer davon überzeugt, wir brauchen alle Parteien am Ende des Tages, ja, um diese Energiewende auch hinzubekommen.
Ja, würde ich mich im Prinzip anschließen. Ich glaube, man muss Wüst einfach durch die Bank weg als ein Erbe von Armin Laschet betrachten. Und Armin Laschets klimapolitisches Erbe ist halt in Scherben. Egal, ob man da pauschalisiert oder nicht. Er hat einfach in vielen Punkten mehr geschadet, als er geholfen hat. Also bei den Sachen, die so ein Ministerpräsident machen kann, das ist ganz viel Windkraft und das ist ganz viel Industriepolitik. Also Unternehmen irgendwie da so auf die richtige Bahn zu lenken, dass sie die Möglichkeit haben, das Richtige zu tun. Gerade in NRW, gerade im Ruhrpott, unglaublich wichtig. Und das hat Laschet nie gemacht. Und rhetorisch ist da Wüst noch eher klimapolitisch progressiv als Laschet, wie ich ihn so wahrnehme und wie ich ihn jetzt auch im Wahlkampf wahrnehme. Das ist sicher auch ein Wahlkampfphänomen bis zu einem gewissen Grad. Aber in seinen Taten, wenn man jetzt auch dieses Energieversorgungsprogramm anschaut, dann sehe ich da nicht so einen riesigen Unterschied zu Laschet vor ihm. Also ich denke da eher, dass er so ein Status-Quo-Kandidat ist, im Gegensatz zu Kutschaty. Also Kutschaty hebt sich ja auch nochmal ab von anderen Leuten in der SPD-NRW, finde ich.
Ja, ich finde ohnehin die SPD-NRW ganz interessant, weil wir eben so eine traditionsgeladene Partei dort sind. Das ist ja wirklich die Wiege der Sozialdemokratie, ist das Ruhrgebiet. Die Kohlearbeiter waren ja sozusagen der Grundstock. Und ich meine, Kutschaty hat ja da auch eine ganz interessante Biografie. Der kommt ja aus Essen, der kommt wirklich aus dem Ruhrpott und ist Sohn eines Eisenbahners, soweit ich weiß. Was ihn ja auch so ein bisschen eigentlich dafür prädestiniert, vielleicht diesen Weg auch mitzugehen, hin zu einer klimaneutralen Industrie, die aber ja trotzdem noch Wohlstand bringen kann und so weiter, ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Und
klar, ich meine, das ganze Thema ist natürlich auch ein kulturelles Thema, aber ich selber bin Enkel eines Steigers. Also ich komme aus dem Ruhrpott, aus dem Ruhrgebiet ursprünglich und mein Großvater ist noch in die Tiefen des Berges gegangen, hat Kohle hochgeholt und also es ist alles machbar. Ines, glaube ich, hat es auch gerade angesprochen. Also man kann wirklich mit erneuerbaren Energien auch Arbeitsplätze schaffen. Das ist auch ein Standortvorteil. Wir hatten neulich über Brandenburg gesprochen, wie durch die erneuerbaren Energien auch Tesla und andere Fabriken angesiedelt werden. Und das muss eigentlich auch ein guter Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, egal ist jetzt SPD, CDU oder vielleicht irgendwann mal jemand von den Grünen, dann auch verstehen. Also insofern, ja, hoffen wir mal, dass jetzt auch die Wählerinnen und Wähler am kommenden Sonntag dann entsprechend ihr Kreuz hinsetzen.
Wir sind ja jetzt irgendwie so ein bisschen, ne, wir waren im Bund in Berlin und jetzt waren wir in NRW und jetzt als drittes Thema wollen wir ja nochmal auf die internationale Klimapolitik schauen und auf die G7. Das G7-Außenministertreffen ist am Donnerstag, also einen Tag nach Podcast-Erscheinung. Linus, magst du uns mal ein bisschen erzählen, worum es da geht?
Also die G7 sind ja im Grunde genommen die sieben wichtigsten westlichen, in Anführungszeichen, also politisch westlichen, so Wirtschaftsmächte. Und dieses Jahr ist das Besondere, dass Deutschland Gastgeber ist. Also Deutschland leitet im Grunde genommen gerade dieses G7-Format und deswegen treffen sich die Außenminister ab morgen auch in Schleswig-Holstein im wunderschönen Weißenhaus, wenn ihr da noch nicht wart. Ist auf jeden Fall für so eine Fahrradtour oder so durch den Norden unglaublich schön.
War noch nie
Kann
da.
Kann man empfehlen.
Ich auch noch nicht.
Ja, ich merke schon, ihr seid nicht so die Nordlichter, ihr seid die NRW-Kinder. Jedenfalls Schleswig-Holstein, da treffen sich die Außenminister. Und Deutschland hatte eigentlich sehr klare Prioritäten für dieses G7-Jahr, wo sie das G7-Format leiten. Und ganz oben auf der Agenda war eben Klima und internationale Klimadiplomatie. Das haben wir auch irgendwie unterstützt gesehen durch, darüber haben wir auch schon geredet, Jennifer Morgan zum Beispiel, die zur großen Klimabotschafterin Deutschlands gemacht wurde. Was wir jetzt aber nicht sehen und was auch so ein bisschen jetzt meine Analyse von dem ist, was passiert, ist tatsächlich, dass es große Fortschritte gibt in diesen Diskussionen unter den G7-Mächten, wenn es um Klimadiplomatie geht, weil im Grunde genommen war das jetzt schon ab Dezember so, im Dezember haben sie sich das letzte Mal getroffen zusammen, ging es eigentlich nur um die Ukraine und es ging nur um den Krieg und das hat alle anderen Themen so ein bisschen überschattet. Entsprechend wird es jetzt auch in der Vorberichterstattung relativ wenig um Klima gehen und man merkt schon so ein bisschen, so auf dieser Sherpa-Ebene nennt man das, also praktisch auf der Ebene von den Leuten, die den Ministern zuarbeiten, passiert da schon auch was und das wird auch auf der Tagesordnung sein, aber es werden keine riesigen Vorstöße erwartet. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil wir halt mit einer riesigen Erwartungshaltung seitens Deutschlands da reingegangen sind. Und jetzt gerade wird die Arbeit auch gemacht und zum Beispiel Jennifer Morgan macht auch Druck und da liest man immer wieder was dazu, auch wie sie die Lage sieht und wie sie auch das Auswärtige Amt so ein bisschen umgestalten möchte. Aber was wir eben noch nicht sehen und was wir meiner Meinung nach auch jetzt noch etwas länger nicht sehen werden, sind konkrete Ergebnisse, weil einfach der politische Wille kurzfristig nicht da ist, langfristig ist er sicher da, aber kurzfristig ist es eben ganz schwer, das so zu priorisieren, dass da wirklich was passiert. Was mich aber interessieren würde, ist, wie ihr darauf blickt. Also glaubt ihr, dass es überhaupt eine Rolle spielen wird oder denkt ihr, der Ukraine-Krieg überschattet da alles?
Also ich glaube, dass das Gewicht der G7 sehr viel größer eigentlich in den Medien dargestellt wird, als es eigentlich ist. Also wir müssen ja mal schauen, wer ist denn überhaupt?
Das ist natürlich deprimierend.
Naja, was heißt deprimierend? Man muss es ja auch mal realistisch auch sehen, ja, ne? Weil da ja auch jetzt die Kritik durchschwang so ein bisschen, was passiert in Richtung Klimaschutz und so weiter. Ich meine, da ist Deutschland mit drin, da ist die UK mit drin, da ist Frankreich mit drin, da ist die Europäische Union mit drin, da ist Japan mit drin, da ist Kanada mit
USA,
drin.
USA
mit drin und dann nochmal so eine die Gruppe der EU. Ja, weil so es sind ja meistens eigentlich EU-Staaten plus jetzt Japan, Kanada und die USA. Und das ist natürlich jetzt nicht eine Repräsentanz der Weltbevölkerung. Und so wird es ja teilweise auch dargestellt. Es ist ja nochmal ein altes Format, was ja aus ein Erbe sozusagen des Zweiten Weltkrieges ja auch ist. Das viel gewichtige Gremium ist, sind ja eigentlich die G20-Staaten, also wo all die genannten von eben dann aber auch dann wichtige Schwellenstaaten mit dabei sind, wie Indien und China und so weiter und so fort. Mhm. So, also ich glaube, das ist erstmal nochmal zur Einordnung auch total wichtig.
Mhm. Ja.
Zweitens, was ich auch wichtig fand und sehr bemerkenswert fand, dass die deutsche Ratspräsidentschaft, die ja dieses Jahr ja ansteht, Linus hat es gesagt, drei Themenschwerpunkte hat. Und das eine ist Klimaschutz.
Ja.
Ja, also das ist schon mal total bedeutsam, dass es ganz oben auf der Agenda steht. Also das muss man dem wirklich mal zugutehalten.
Absolut.
Zweitens, Kampf gegen die Pandemie. Das ist das Großthema unserer Zeit. Ich wollte schon fast sagen gewesen, ist ja eigentlich immer noch. Aber es ist natürlich jetzt total in den Hintergrund gerückt. Und die Verteidigung unserer Demokratien. Und diese drei Schwerpunktthemen sind gesetzt worden, bevor es diesen Angriffskrieg gab. Aber auch dieses dritte Thema, ja, Verteidigung unserer Demokratien, passt ja genau hier mit rein. Also ich glaube, hier tut man so ein bisschen dann auch, ja, der G7 da an der Stelle auch Unrecht. Ich glaube, man kann vielleicht auch sogar sagen, sie haben sehr gut die Themen eigentlich gesetzt, ohne dass dieser Krieg eigentlich schon im Raume stand.
Mhm.
So, und jetzt müssen sie natürlich versuchen, das Beste daraus zu machen. Jetzt treffen sich die G7 AußenministerInnen. Es werden sich ja dann im Juni dann auch da nochmal die Staatschefs auch nochmal treffen in Elmau. Olaf Scholz wird dann dieses Treffen dann auch anleiten. Es gibt ja auch noch Paralleltreffen auch, ne? Also beispielsweise die Landwirtschaftsminister treffen sich jetzt mit Cem Özdemir in Stuttgart und haben dort ein Treffen. Also dort finden ganz, ganz viele Formate statt. Und dieses G7-Format hat ja kein Gesetzgebungsformat, ja? Das ist ja mehr oder weniger so eine Art Verabredung, die man macht. Und man setzt sich Themen, man versucht sie natürlich dann auch dann umzusetzen in den jeweiligen Staaten. Es gibt ganz viele Themen, die in der Vergangenheit natürlich so auch nicht umgesetzt worden sind, aber es ist einfach ein Gesprächsformat, was da ist, was ich eigentlich für sehr wichtig halte und es bringt dann natürlich dann auch schon die Presse dann auch.
Mhm.
Also insofern, lass uns einfach mal abwarten, was als Ergebnis mal rauskommt und klar, natürlich müssen sie aber auch über Krieg und Frieden sprechen, das ist ja logisch.
Klar. Ja, natürlich, also wenn sie das nicht machen würden, würden wir auch hier sitzen und uns fragen, sag mal, es kann ja irgendwie nicht sein, genau in diesen Zeiten.
Mhm. Glaube ich auch.
Ich habe noch eine andere Frage an euch. Und zwar, das spielt so ein bisschen damit rein. Ich hatte ein Interview mit Annalena Baerbock, unserer Außenministerin, gelesen. Und da hat sie auch nochmal darauf verwiesen, dass wahrscheinlich auch durch den Krieg es zu Hungerkatastrophen kommen könnte.
Mhm.
Damit wird nicht gerechnet, aber ja, das wird sozusagen befürchtet. Und da ist jetzt meine Frage, ich hatte Svenja Schulze wahrgenommen, die ja ein Ende von Anbau von Nahrungsmittelpflanzen für Biokraftstoffe gefordert hatte. Wie blickt ihr denn da drauf?
Also ich finde das so pauschal, wie das die Entwicklungsministerin Svenja Schulze gesagt hat, halte ich das für falsch.
Ja.
Wir brauchen auch Treibstoffe oder Chemie auf Basis von Biomasse. Das heißt, wir müssen auch Biomasse nutzen und auch anbauen und dafür nutzen. Methanol beispielsweise für die Schifffahrt. Wir werden sicherlich auch im Bereich Luftschifffahrt einiges auch brauchen in diese Richtung. Die heutige Chemie ist ja komplett auf fossilen Energien ja auch aufgebaut und da brauchen wir auch einen kompletten Switch Richtung Bioökonomie, also Richtung Chemie auf Basis von Biomasse. Sie hätte meines Erachtens viel lieber dann mal drüber sprechen sollen, wie stark denn die Konkurrenz im Bereich der Anpflanzung ist für Nahrungsmittel für Tiere,
ja,
die wir dann im Anschluss dann irgendwann auch mal essen. Also diese ganze Diskussion, glaube ich, ist ja sehr viel wichtiger auch zu führen. Gleichwohl hat sie natürlich recht, dass man insgesamt mal über dieses Thema mal spricht. Wofür nutzen wir denn unsere Flächen? Was bauen wir denn an? Aber diese Pauschalisierung habe ich jetzt tatsächlich für falsch gehalten.
Hm.
Ich glaube tatsächlich, ich bin da sehr viel näher an Svenja Schulze dran, an ihrer Position dran, als du das bist. Weil ich glaube halt eben, dass wenn man sich das genauer anschaut, dass dann der erneuerbare Faktor von diesen Pflanzen sehr viel geringer ist, als man eigentlich glaubt und dass nicht alles, aber ein Großteil dieser Bioenergie nicht notwendig wäre. Und ich glaube halt, du sprichst genau die Punkte an, wo es tendenziell noch notwendig ist. Und das ist praktisch spezifische Industrien, die spezifische Endprodukte brauchen. Also eben.
Aber deswegen ist ja diese Pauschalablehnung ja eigentlich falsch dann.
Ja, aber sie ist so nah an der Richtigkeit dran, dass ich es schon wieder gut finde. Also im Grunde genommen, ich denke, so 90% von der Bioenergie, die wir gerade brauchen, insbesondere die, die irgendwie gerade aus Finnland kommt oder was eben an Wäldern abgeholzt wird für Bioenergie, was ja irgendwie tatsächlich ein relativ großer Faktor darstellt, das sind einfach Sachen, die könnten wir jetzt reduzieren und die sollten wir auch jetzt reduzieren. Also ich glaube, Svenja Schulze ist da vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, aber sie hat schon identifiziert, dass das ein Problem gerade ist.
Ja, wir wollen nicht in die Fachdiskussion jetzt hineingehen, aber ich glaube, in der Fachdiskussion wird man ganz schnell feststellen, dass es schon in Teilen tatsächlich auch notwendig ist. Deswegen finde ich auch diese Pauschalablehnung schwierig, weil es natürlich auch gerade diejenigen, die sich um diese notwendigen Nischen auch kümmern, die wir brauchen, natürlich komplett vor den Kopf stößt, Investoren werden abgeschreckt und so weiter und so fort. Das halte ich also im Prinzip wirklich für falsch. Aber wir wollten ja so ein bisschen über G7 ja eigentlich auch sprechen und Klima-Außenpolitik. Ja. Und vielleicht kann man da auch nochmal so ein bisschen diesen Nexus herstellen zwischen Klima, Außenpolitik und auch Sicherheitspolitik. Mhm. Hier gibt es auch ganz, ganz enge Zusammenhänge, gerade was diese geopolitischen Themen auch haben. Wir hatten, glaube ich, mit Luisa mal hier auch drüber gesprochen gehabt, als dann einer der Fridays-Demonstrationen anstand und sie hat das dort ja auch in den Vordergrund gebracht. Und das ist ja auch richtig so. Und ich glaube, so sollte auch die Klima-Außenpolitik des Außenministeriums, also damit auch von Annalena Baerbock, aber auch von Jennifer Morgan, als neue Beauftragte auch ausgefüllt werden, dass man wirklich versucht, auch entsprechend der einzelnen Zielländer, die es gibt, weltweit deutschen Einfluss auch einzunehmen. Und wir haben im November die große Klimakonferenz wieder in Ägypten. Und anders als in der Vergangenheit, wo man sich dann mal wenige Wochen und Monate dort trifft und irgendwas ausverhandelt, kann doch jetzt ein Außenministerium die Zeit auch nutzen zwischen diesen Klimakonferenzen und über die eigenen Botschaften. Wir haben ja überall Botschaften, versuchen die Länder zu beeinflussen, möglichst progressiv auch in diese Klimaverhandlungen auch hineinzugehen. Mhm. Also das, glaube ich, kann das Auswärtige Amt auch tun. Und nach meinen Informationen haben sie auch genau das vor. Und da wird sicherlich dann der muss Tesla auch Richtung November dann auch kommen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch hier sitzen und darüber sprechen, wie erfolgreich das dann auch war. Dann, ja.
Also ich glaube, ich stimme dir da total zu, weil genau das probieren sie ja im Grunde genommen. Und wenn man jetzt diese Interviews liest mit sowohl Baerbock als auch Morgan, dann reden sie darüber, dass sie in jeder Botschaft muss sich jemand um das Thema Klima kümmern. Und das hat eben auch unglaubliche Verbindungen zu Wirtschaft, es hat Verbindungen dazu, dass wir Demokratien verteidigen wollen, dass wir eben nicht nur aus Diktaturen Energie beziehen. Und ich glaube, diesen Themenkomplex gesamtheitlicher zu sehen, das passiert und das ist richtig gut eigentlich, was da passiert. Also ich hätte da wirklich nicht so viel dran auszusetzen. Was mein Argument vom Anfang war im Grunde, ist, dass aber die weltpolitische Großwetterlage einfach unglaublich misslich ist, um das gerade zu machen. Ja. Weil wenn man jetzt zum Beispiel auf diese Verhandlungen in Ägypten schaut, sagen gerade alle, China baut gerade neue Kohlekraftwerke. Die Motivation von Schwellenländern irgendwie mitzuziehen ist unglaublich gering. Die fühlen sich durch die Politik der USA und von Brasilien und Co. fühlen die sich verraten. Und im Grunde genommen gibt es gerade super wenig Zusammenhalt und super wenig Energie, um da wirklich so ein gesamtheitliches Klimaprojekt zu schaffen. Und Morgan und Baerbock rattern halt um die Welt und probieren wirklich das Gegenteil und probieren halt aufzuzeigen, wie es anders gehen könnte. Aber das ist halt ein unglaublich schwerer Weg. Also deswegen, das wäre von mir gar nicht so eine Kritik, dass sie nicht genug machen, sondern ich finde es nur so tragisch, weil sie machen eigentlich sehr viel, aber man sieht die Resultate noch nicht, einfach weil die politische Lage so schwierig ist.
Und da würde trotzdem, dass die G7 jetzt vielleicht nicht die Wirkung oder die Macht haben, die ihnen immer zugesprochen wird, würde natürlich es ein krasses Signal geben, wenn das in jeder Botschaft der G7 passieren würde. Das wäre doch, oder? Das wäre doch zum Beispiel ein Projekt.
Absolut. Naja. Also all hands on deck, alle krempeln die Ärmel hoch und genau.
Wir bleiben gespannt. Das war's bei uns heute und wir sehen uns nächste Woche wieder, wie immer in unterschiedlicher Besetzung.
Ja, tschüss.
Ciao.
Schöne Woche, ciao.
Das war Pod steh uns bei. Falls es euch gefallen hat, bitte abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt's immer Mittwoch morgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt bitte in die Shownotes. Da stellen wir jede Woche für euch Artikel, Studien und weitere Quellen rein. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an podstehunsbei@studio-bummens.de.
Podstehunsbei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Heubeck und Dimitrios Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Mia Becker. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John, Tommy und Dan. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Ich bin ganz aufgeregt, weil wir haben uns ja in einem Podcast eigentlich kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir entschieden, dass wir quasi jetzt einfach uns weiter kennenlernen wollen. Und das machen wir weiterhin in einem Podcast.
Ich möchte erstmal noch festhalten, dass nicht wir uns entschieden haben, sondern dass du mich aktiv gefragt hast. Und das ist so ein guter Moment für mich, weil wenn alles schief geht, kann ich dir Vorwürfe machen, Salwa.
Dass ich schuld bin, weil ich dich gefragt habe. Das ist wirklich klassischer Männermove. Am Ende bin ich schuld. Du hattest gar keine Chance gegen mich, richtig?
Das ist das Wichtigste daran, dass man am Anfang Schuldzuweisungen schon mal die Fronten klärt.
Ja, finde ich gut.
Hallo und herzlich willkommen, finde ich, die Podcast-Phrase. Das sagen die immer.
Hä, was willst du denn sagen? Wir haben uns noch nichts überlegt, wie wir die Menschen, die hoffentlich das hören werden, wie wir die begrüßen.
Förmlich, Handschlag, würde ich sagen.
Hey, yo! Wenn wir in einem Raum aufzeichnen, dann können wir uns ja auch immer so abklatschen. Und dann ist quasi der Klatscher der Start für den Podcast. Wie findest du das?
Wie fändest du es, wenn man so, wie so Studenten im ersten Semester so auf den Tisch klopft?
Hey Leute, na?
Nee, das ist komplett scheiße.
Nee, das funktioniert irgendwie nicht.
Kleiner Vorschlag, wie wär's mit Hallo?
Hey Hotzo, ich freue mich sehr, wir machen einen Podcast zusammen.
Das Schwierige an einem Podcast ist es wie mit einem Hut, finde ich. Wenn du den ersten Tag einen Hut trägst, ist es weird. Wenn du immer einen Hut trägst, ist es absolut okay. Zum Beispiel so Ray Garvey, der hat immer einen Hut auf und da wundert man sich auch nicht. Aber der erste Tag, an dem Ray Garvey einen Hut auf hatte, war weird.
Ich bin dafür, dass wir in Zukunft mit Klopfen begrüßen und ab dem Moment, wo wir einen Podcast haben, auch einen Hut tragen.
Es gibt, glaube ich, 4 Millionen Einwohner Berlins und ich glaube, genauso viele Podcast-Ideen stehen an jedem Tag.
Ja, und einer davon sitzt hier gerade.
Warte, einen Satz möchte ich noch haben. Salwa, und deshalb machen wir zusammen einen Podcast.
Hotze, ich freue mich drauf. Das wird gut.
Von Studio Bummens, Hotz und Humsi, immer samstags, überall, wo es Podcasts gibt.